Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja aktuell zusammen mit den Atlanta Falcons sind es tatsächlich, trainieren. Es gibt Joint Practices, über die wir auch in dieser Folge sprechen werden. Die Preseason steht bevor, also wir sehen wieder Football, das Hall of Fame Game ist vorüber und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Einen wunderschönen Olympia-Abend wünsche ich.
Ja, wir nehmen am 8.8. auf. Ich hatte heute witzigerweise um 8 Uhr einen Zahnarzttermin. Ja, 8.8. um 8 Uhr. Wunderbar, das konnte ich mir gut merken, aber darum soll es heute nicht gehen. Aber Zahnschmerzen bereiten könnten einem vielleicht auch die Dolphins? Fragezeichen. Aber wir haben letzte Woche schon über den neuen Vertrag von unserem Quarterback Tua Tagovailoa gesprochen. Wir haben nochmal in die Zahlen geguckt. Es hat sich nichts geändert, dass die Zahlen von Over the Cap und von Spotrac abweichend voneinander sind. Der Dead Cap ist zumindest gleich, also da, das ist schon mal fein. Daran hat sich nichts geändert. Also wir wollen jetzt auch gar nicht so tief ins Detail gehen. Aber da Thilo diese Woche wieder mit dabei ist, kann Thilo seine Einschätzung auch nochmal teilen zu dem Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen. Ja, die vier, das hatten wir schon gesagt, sind wichtig, um über den Vertrag von Jared Goff zu kommen. Und Thilo, hattest du jetzt ein paar Nächte Zeit, um etwas die Emotionen rauszulassen?
Naja, das geht bei Olympia nicht. Da stauen sich Emotionen auf allen Ecken und Ebenen, aber auf Tour bezogen. Also man hat natürlich schon viele Einschätzungen gehört und so, ich sag's mal, der erste Schock ist überwunden, Schock in Anführungsstrichen. Es ist schön, dass die Vertragsverlängerung durch ist, das habt ihr ja auch so gesagt, dass das Thema endlich erledigt ist. Dass menschlich Tour das Geld verdient, habt ihr auch gesagt, sehe ich auch so. Ich bin immer noch der Meinung, dass sportlich dieser Vertrag uns auf die Füße fallen wird. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr, aber dann wahrscheinlich ist Tua für mich einfach leider im Moment kein Quarterback, der den Unterschied macht. Und den Vertrag, den er hat, das ist ein Unterschiedsvertrag für einen Quarterback. Natürlich haben wir auch schon über gesprochen, was sollte man anderes machen? Die Option, es gab nicht so viele. Ihr habt über Hardball-Spielen gesprochen, also über Franchise-Tag. Das wäre sicherlich möglich gewesen. Wie charmant das ist, weiß man natürlich nicht. Ich glaube, ich hätte es auch so tatsächlich gemacht, aber jetzt ist der Vertrag da. Für mich ist es auch zu viel. Ich hätte es auch schöner gefunden. Es wären unter die 50 Millionen, damit man halt irgendwie einen Spieler noch ins Roster holen kann. Das habt ihr auch alles schon gesagt. Das ist nicht der Fall. Jetzt muss man abwarten und jetzt muss Tua liefern. Jetzt hat er den Vertrag, den er will. Und ich bin gespannt, wie es dann ab dem nächsten Jahr wird, wenn der Vertrag so langsam sich im Kader widerspiegeln wird. Also dieses Jahr, glaube ich, kann man da ganz gut rumbauen, aber ab nächsten Jahr wird dann Tua zeigen müssen, ob er das wert ist. Wenn nicht, werden die Dolphins schneller aus dem Vertrag rauskommen können und auch wollen, als Tua vielleicht lieb ist.
Ja, ich deine Einschätzung dahingehend noch, ob du Tua zutraust, sich dahingehend zu entwickeln, dass er zumindest, ich sag mal, dass man sagt, der Vertrag war rückwirkend betrachtet okay. Und nicht, dass man rückwirkend betrachtet sagt, ja, das war genauso zu erwarten, dass das ein in Anführungsstrichen massiver Overpay war. Mhm.
Hoffnung, natürlich. Aber ich glaube, ich würde das ganz gut mit der Jimmy G-Verlängerung vergleichen. Das war am Anfang auch. Ich glaube, Jimmy war dann auch einer der teuersten Quarterbacks, als die Niners ihm den Vertrag gegeben haben. Und irgendwie relativ zügig war klar, dass er das eigentlich doch nicht wert ist. Und ich befürchte, die Entwicklung bei Tour ist abgeschlossen. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, wir werden am Ende sagen, es ist leider nicht wert.
Okay, ja. Da würde ich zwar noch ein bisschen gegenhalten, weil einfach die Entwicklung der letzten beiden Jahre für mich so ein bisschen dagegen spricht, aber es ist sicherlich sehr, sehr valide, dass man das so sieht. Und wir haben ja letzte Folge viel über die Zukunft gesprochen und was könnte denn los sein bei den Dolphins? Wann wird es diesen Umbruch geben? Wann werden die Dolphins ein Rebuild, Soft Rebuild, was auch immer für ein Rebuild-Bild machen? Und ich stelle aktuell auch immer mal wieder Umfragen rein bei Spotify. Die Meinungen waren sehr, sehr gespalten. Also wird der Rebuild gelingen, war so ein bisschen die Frage. Einige sind sich unsicher, einige sagen ja, andere sagen nein. Also es ist sehr, sehr, ja. Also das negative Gefühl in der Fanbase überwiegt aktuell nach der Umfrage. Das ist jetzt auch nicht irgendwie groß aussagend, weil jetzt keine tausende Leute mitgemacht haben. Aber ich denke, ja, es ist auf jeden Fall eine gewisse Unsicherheit da. Aber niemand rechnet aktuell damit, dass die Dolphins Tua traden werden. Das werden wir sehen. Ein Spieler, über den wir dann letzte Woche auch gesprochen haben, den die Dolphins dann vielleicht traden könnten, der hat, ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, dass er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Aber Tobi, du als Capspace-Spezialist, Tyreek Hill hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein 90 Millionen Restructuring Contract. Also man hat den ganzen Vertrag einfach neu aufgesetzt. Also es gibt keine neuen Jahre. Die Voitiers sind auch wie vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was hat sich überhaupt geändert? Warum haben die Dolphins und Tyreek Hill das überhaupt gemacht?
Sie haben, so wie man das bei einem Restructurement macht, einfach Geld in der Art umgeschichtet, dass festes Gehalt in einen Signing-Bonus übertragen worden ist, soweit, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um eben das Geld, was sie ihm dann natürlich da hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, in der letzten Woche dann schon ausgezahlt hat, über die Vertragslaufzeit verteilt abschreiben können. Das bringt gerade auf dieses Jahr gesehen, auf die 2024er auf Salary, bringt das sehr viel Geld ein im Vergleich zu dem, was die Dolphins vorher eh schon hatten. Er hatte vorher einen 31 Millionen Cap-Hit. Er hat jetzt noch knapp 18 Millionen Cap-Hit. Das heißt, alleine durch diesen Move haben die Dolphins in diesem Jahr wieder 13 Millionen neu eingespart. Was man damit machen kann, auch da haben wir ja schon letzte Woche mal andeutungsweise drüber gesprochen, obwohl wir den Vertrag noch nicht kannten. Der Vorteil ist, das richtig in Anführungszeichen dicke Jahr, was die Dolphins bei Tyreek Hill haben, kommt jetzt erst 2026. Da hat er einen Cap-Hit von knapp 55 Millionen. Auch da muss man dann erstmal gucken, ob er das überhaupt dann einspielt, weil er da kein Dead Cap hat. Man kommt also günstig nach zwei Jahren aus dem Vertrag jetzt wieder raus, ohne ein Dead Cap zu haben. Und wenn Tyreek Hill mit 32 noch sagt, gut, ich spiele noch ein, zwei Jahre mehr, könnte man auch da dann nochmal tätig werden. Aber man hat sich jetzt dieses Zwei-Jahres-Fenster, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, weit aufgestoßen und hat aber immer noch die Option, dann ein drittes oder ein viertes Jahr hinten dran zu hängen. Aber die Entscheidung wird es wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren geben.
Ja gut, ich denke, also für mich sieht das Ganze halt einfach nach einem Zwei-Jahres-Vertrag aus über, was sind das hier, 18 plus 31, das sind so fast 50 Millionen, 49 Millionen, 2 Jahres 49 Millionen Euro-Vertrag, weil er hatte ja vorher, berichtige mich, wenn das nicht richtig ist, Tobi, er hatte ja vorher weniger Garantien, ne?
Genau.
Und jetzt haben die Dolphins ihm quasi 59 Millionen garantiert.
Ja.
Und diese Garantien werden dann über die Voitiers sozusagen dann noch abgewickelt, wenn ich das im Capit richtig sehe. Weil, wenn ich mir den Cash, die Cash-Geschichte angucke, dann bekommt er 26,2 Millionen und 27,75 Millionen. Aber dann ist die Frage, diese 36 Millionen, aber das ist Cash. Das ist für den Capspace irrelevant. Da machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber, wann Tyreek Hill welche Auszahlung von den Dolphins bekommt. Und naja, wenn du 55 Millionen 2026 in den Büchern stehen hast und aktuell nach Spotrac Over the Cap sieht es da auch wieder ein bisschen anders aus. Da bin ich gespannt, ob es jetzt noch angepasst wird. Kein Dead Cap. Thilo, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Tyreek Hill wird 2026 dann gecuttet werden oder er nimmt einen massiven Paycut hin.
Hast du gerade gesagt, kein? Also ich habe 12 Millionen Dead Cap hier stehen. Aber das macht den in Anführungsstrichen Kohle auch nicht mehr fett, weil du hast schon recht. Also dieses Vertragsjahr wird so Tyreek Hill nicht erleben. In Anführungsstrichen, klingt ein bisschen hart, aber kein Receiver wird für 51 Millionen spielen und auch kein Receiver, der dann nochmal 2 Jahre älter ist. Ich frage mich immer so ein bisschen, warum Receiver sowas unterschreiben, also warum, oder Spieler allgemein, warum sie es unterschreiben. Die müssen ja wissen, dass diesen Vertrag mit diesen Zahlen, das ist halt irgendwie Fake Money. Es ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, der Vertrag ist hinten raus nicht mehr so richtig gut tradebar, finde ich. Das war vorher ein bisschen charmanter, da hätte man vielleicht eher ein bisschen Mehrwert bekommen. Jetzt sieht man wirklich, wie wie Tobi das gesagt hat, jetzt haben wir 2 Jahre, da wird er da sein und danach gibt's irgendeine Lösung. Aber da brauchen wir uns dann nicht mehr vormachen, dass man da dann noch einen hohen Trade-Wert kriegen würde. Das ist natürlich noch lange hin. Aber ja, also ist irgendwie so ein bisschen eine Spielerei. Viel spannender finde ich halt, warum man diesen Move aus Dolphins Sicht gemacht hat, was man damit machen will. Also klar, Tyreek Hill wollte mehr Garantien haben. Wahrscheinlich nach dem Justin Jefferson-Vertrag ist das so ein bisschen Ego-Ding unter den Receivern. Da wollte er einfach mehr haben. Jetzt kann man sich wieder ein bisschen mehr auf die jetzige Haben-Seite schreiben. Spannender finde ich halt, was wir unser knapp 35 Millionen, die wir daraus generiert haben, jetzt tun. Weil man sieht mehr und deutlich, wir haben dieses Jahr und nächstes Jahr, wo es wirklich um alles geht. Und da bin ich gespannt, was damit einfach passiert.
Was glaubst du denn, passiert denn damit?
Was ich glaube oder was ich hoffe, das sind wieder 2 Paar Schuhe.
Ich sag mal, wir bleiben erstmal beim Glauben, auch wenn wir hier nicht in der Kirche sind. Aber das ist, glaube ich, das Ehre, wo man eher mal was mit anfangen kann und danach können wir.
Ich glaube, es werden irgendwie zwischen 7 bis 10 Millionen in einen Edge Rusher fließen, weil wahrscheinlich Phillips und auch Chubb nicht vor Woche 4 annähernd fit sein werden. Das ist dann der Markt ist dünn. Also Carl Lawson, glaube ich, wird das nicht kriegen, aber an Yannick Ngakoue, der war schon da. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht, Weaver müsste ihn, glaube ich, sogar noch. Müsste er ihn noch kennen aus Ravenszeiten? War der das eine Jahr da auch? Ich weiß es gerade nicht. Das ist so ein Move, den ich mir vorstellen könnte, dass man da tatsächlich was macht auf Edge, weil das ist halt schon so ein bisschen dünn, es sei denn irgendwie ein Mo Kamara ist jetzt auf einmal eine Wunderüberraschung in den Training Camps. Das, glaube ich, wird passieren. Dann wird man, naja, mit 10 Millionen auf jeden Fall in die Saison gehen. Dann haben wir immer noch 10. Und dann kommen wir an das Hoffen, wenn Isaiah Wynn nicht zügiger von der Publiste runter ist, glaube ich, wird man auf Guard doch noch irgendwas machen. Aber das hoffe ich fast, glaube ich, mehr.
Okay. Ja, das ist zumindest mal eine interessante Einschätzung. Und Tobi, wie ist denn deine Einschätzung zu dem Thema?
Wir haben doch unseren Edge-Rusher-Move mit Emmanuel Ogba schon gemacht. Also ich glaube nicht, dass noch einer kommt. Die waren ja zum Workout da, also mindestens 2 von denen. Ngakoue war wohl da, Ogba war da und dann hat man sich dann letzten Endes für Ogba entschieden. Ich glaube nicht, dass man auf Edge noch was tut. wenn man was tut und wenn man überhaupt noch was tun möchte und nicht die 25 der 35 Millionen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man in der Saison noch den ein oder anderen Roster-Move der kleineren Art machen muss, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man behält es als Rollover, dass man mehr Luft hat für nächstes Jahr, dass man da einen großen Teil abschreibt, oder man macht noch einen Move auf in der O-Line. Und ich denke, das ist so die Hoffnung, die wir alle haben, die auch Thilo hat. Weil wenn man sich da so die Personalsituation und vor allen Dingen auch die Personaldichte mit der Verletzungsanfälligkeit angeht, da wäre es schon gut, noch jemanden zu haben. Ob das jetzt in der Free Agency ist von den Spielern, die jetzt noch da sind, ob man abwartet, wer bei den Roster-Cuts hinten rüberfällt, oder ob man sich noch dazu entschließt, einen Trade in die Wege zu leiten. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Auch da ist bei mir Glauben und Hoffen. Hoffen ja, Glauben nein.
Okay, also wir hoffen viel, aber wir glauben eigentlich nicht daran. Okay, das halte ich einfach mal so fest. Aber faktisch ist es ja so, wir haben jetzt schon die Verletzungen angerissen und da haben wir mehr oder weniger schlechte Nachrichten. Also zum einen, Connor Williams hat einen Vertrag bei den Seahawks unterschrieben. Da können wir gleich auch noch drüber diskutieren, weil, also ich habe... ja, weil da haben wir sehr, sehr viel intern schon diskutiert. Und das andere ist, dass sich unser Center Aaron Brewer an der Hand verletzt hat bei dem Joint Practice und es noch nicht so ganz raus ist, ob er ausfällt, ob er nicht ausfällt, was da genau los ist. Und Liam Eckenberg war als Starting Right Guard auf dem ersten Depth Chart gelistet, ist aber eigentlich auch unser Backup Center. Das ist ja die Dünne, die ihr beiden da gerade ansprecht. Und die ist ja gerade, ich meine, auf Tackle kann man auch diskutieren, aber da haben wir zumindest Spieler, die ein paar Spiele gemacht haben und nicht ganz wie die größten Totalausfälle aussahen, aber Interior sieht das natürlich jetzt nochmal arg dünner aus. Und ja, ich meine, dann ist halt die Frage, wie machen wir es? Liam Eckenberg auf Center, das sah auch nicht unheimlich schön aus. Sean Harlow oder Andrew Meyer wären Möglichkeiten. Andrew Meyer ist Undrafted Free Agent aus UTEP. Und Sean Harlow ist ein Veteran. Der wurde 2017 gedraftet. Ja, ich weiß es nicht. Aber Tobi, du hast uns vorher schon so angetriggert, dass du... im Bereich Trades doch definitiv noch irgendetwas sehen könntest zumindest.
Naja, wenn man sich mal, wenn man sich bei Trades anguckt, dann guckt man sich in erster Linie die Spieler an, die einen auslaufenden Vertrag haben, die ins letzte Vertragsjahr gehen und wo die Franchises, bei denen sie spielen, sich dann entscheiden müssten, wie groß die Auszahlung sein muss und wie dicke sie den Vertrag machen müssen. Und da stolpert man automatisch jetzt über einen, ich würde sagen, Top 15, Top 20 Guard, der so ein bisschen unter dem Radar läuft, der so bei der eigenen Franchise ein bisschen auch nicht so ganz die Liebe bekommt, die er vielleicht bekommen könnte. Das sieht aber in einem Mike Tomlin-System, sah das schon ganz ordentlich aus. Und James Daniels, der 27-jährige Guard, von dem ich da rede, kann halt auch variabel mehrere Positionen spielen. Der geht in sein letztes Vertragsjahr, der verdient dieses Jahr zwar 11,1 Millionen, aber das ist für einen guten Guard noch ein angemessener Preis. In der Free Agency ist nicht mehr wirklich so viel da, dass man sagt, ja, da ist jetzt ein Starting Guard, der uns so weiß Gott wie weiterbringt und der fällt einem dann schon ins Auge, dass man eventuell mit Pittsburgh da was vereinbaren könnte. Weil der will nächstes Jahr auch Geld haben und zwar reichlich.
Was? Spieler, die Geld haben wollen?
Ja, vor allen Dingen nach den Interior O-Line-Verträgen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Ich bin nicht davon überzeugt, ob Pittsburgh das bezahlen möchte, wenn wir einen entsprechenden Value bieten. Den könnte ich mir gut vorstellen.
Über was für ein Value sprechen wir denn da?
Ja, also es ist auf jeden Fall maximal ein Day-2-Draft-Pick von 2025. Also jetzt, man wird sicherlich keinen First-Round-Pick dahin geben. Second glaube ich nicht. Also wir haben ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann noch einige Drittrunden-Picks. Wahrscheinlich so würde ich zumindest dann dahin gehen, dass ich sage, ja, so Viertrunden-Pick, dann nehmen wir euch den ab.
Ja, das natürlich.
Da ist ja Prügel noch gut mit bezahlt.
80 Euro.
Genau.
Ja, lieben wir. Interessante Geschichte, weil ich bin so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, weil wenn ich mir das alles angucke, ne, dann ist für mich die Frage, welches Team will denn überhaupt Spieler abgeben oder sieht sich in der Position, Spieler abzugeben? So, das ist für mich immer so ein bisschen die Frage und boah, das fällt mir aktuell verdammt schwer, da irgendwen zu finden. Ich hatte bei den Cowboys schon mal überlegt, weil da weiß ich ja eh nicht, was passiert. Jerry Jones dreht ja eh frei, aber irgendwie, welches Team sieht sich denn in einem Rebuild-Fenster aktuell? Das habe ich mich gefragt und ich weiß nicht, welches Team. Also vielleicht könnt ihr mich da jetzt gerade mal so spontan unterstützen, aber ich bin echt aufgeschmissen, weil ich habe für jedes Team irgendwo eine Argumentation oder auch eine Basis an Argumenten, wo ich sage, aus den und den Gründen ergibt es eigentlich aktuell keinen Sinn, dass die irgendwen abgeben. Vielleicht seht ihr das anders. Vielleicht habt ihr irgendwen, wo ihr sagt, ja, bei dem und dem Team kann ich mir das schon vorstellen, dass die wen abgeben. Ich weiß nicht, Thilo, fällt dir irgendwer ein?
Wenn es einen GM gibt, der zwei First-Round-Picks bietet, so vielleicht, ne? Für einen O-Liner, dann vielleicht.
Nein, ja, aber gut, aber
du hast recht. Ich glaube, nein, du hast völlig recht. Das war ein bisschen Sarkasmus. Wenn man jetzt massiv überbezahlen würde, glaube ich, kriegt man natürlich noch vernünftiges Spielermaterial, was man ja nicht sagen darf, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das Ding mit der O-Line ist leider durch. Ich hoffe das auch nicht, aber die Off-Season hat uns gezeigt, der Markt, der war ja da. Es gab auch Guards, die man nicht mit 20 Millionen bezahlen muss. Man schaut da mal nach Seattle, ein Laken Tomlinson verdient 3,5 Millionen, glaube ich. Niemand fällt vom Stuhl, wenn wir jetzt einen Laken Tomlinson holen. Der war aber vor 2 Jahren noch ein wirklich guter Guard, bevor der zu den Jets gegangen ist. Das wären alles so Spieler gewesen, die hätte man für Anführungsstrichen wenig Geld verpflichten können. Wollte man aus unterschiedlichen Gründen nicht. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber man hat nichts getan und man hat auch einen Connor Williams nicht zurückgeholt, den man nun kennt. Und ich glaube einfach leider, die Alternativen in der Free Agency, die sind begrenzt. Es gibt immer noch ein, zwei, wo man sagen könnte, ja, vielleicht das ist irgendwie ein älterer Tackle, den man umschulen kann. Da würde vielleicht in Anführungsstrichen was gehen. Aber die Hoffnung habe ich nicht, dass da irgendwie was passiert, weil du eben, wie du schon sagtest, an jetzt Punkt der Saison sehen sich alle in irgendeiner Form, alle Teams kompetitiv. Ich sehe kein Teams, was jetzt schon sagt, wir gehen in einen richtig offenen Rebuild und wollen wirklich die Saison wegschenken. Manche Teams brauchen die O-Line, weil sie einen jungen Quarterback haben, den wollen sie evaluieren, andere wollen um Super Bowl spielen, andere ist das Regime, ist der GM, der Coach unter Druck, die werden auch jetzt keine O-Liner abgeben. Also ich halte das für sehr, sehr schwierig, wenn man halt nicht irgendwie da massiv überbezahlt, in Anführungsstrichen. Von daher glaube ich, wenn, dann ein bisschen was über die Free Agency Trade. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jedenfalls nicht für Spieler von dem Kaliber, die uns jetzt was bringen. Umso ärgerlicher ist es, dass für mich, dass ein Connor Williams jetzt gerade in Seattle unterschrieben hat.
Ja gut, wobei, da muss man natürlich sagen, ich meine, wir haben ja die Diskussion intern schon sehr, sehr stark geführt und Fakten, wir haben uns nachher mehr oder weniger darauf geeinigt, Faktenbasis, man kann sagen, dass aus unserer Sicht der Deal der Seahawks, ich habe die Zahlen gerade leider gar nicht parat, gut scheint, ja, und mehr weiß man nicht. Haben die Dolphins was geboten? Da muss man sich fragen, wenn die Dolphins nichts geboten haben, dann wird das ja gewisse Gründe haben. Was sind die Gründe? Ja, ist oder wollte Connor Williams nicht? Wollten die Dolphins nicht? Dafür wissen wir einfach viel zu wenig. Und ich denke, ich denke, wir alle sagen, dass Connor Williams letzte Saison keine schlechte Saison gespielt hat, weswegen es uns verwundert, dass die Dolphins da nicht zugeschlagen haben, weil sie jetzt auch den Capspace gehabt hätten. Das ist schon verwunderlich. Es wird Gründe geben. Aus Dolphins Sicht kann man, denke ich, hoffen, dass die Franchise sich dagegen gewehrt hat, weil es gute Gründe gibt und nicht, dass Connor Williams gesagt hat, ich will nicht bei euch spielen. Aber ja, ich denke, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Miami und den Seahawks, ohne den Seahawks da zu nahe zu treten, aber ich glaube, es macht ein bisschen mehr Spaß, in der Dolphins Offense zu spielen, als in der Seahawks Offense. Aber gut, das ist wiederum was anderes. Aber ich habe echt, also ich wüsste, vielleicht fällt euch da draußen irgendwie ein Team ein, weil was aktiv wirklich so einem Trade für einen Third-Round-Pick oder ich weiß nicht was, oder ein Fourth-Rounder oder ich weiß nicht was auch immer, was man da machen könnte. Weil, ich meine, selbst ein Team wie die Patriots, ja, die ja aktiv, die ja Brandon Ayuk eigentlich haben wollten, wo Brandon Ayuk gesagt hat, ja, nee, Leute, also da will ich definitiv nicht hin. Die sehen sich ja offensichtlich auch in einem Aufbauprozess und nicht in einem Abgabeprozess. Selbst solche Teams wollen Spieler haben. Ja, du hast ja auch die Carolina Panthers, die sich extrem in der O-Line jetzt verstärkt haben, um den jungen Quarterback zu schützen. Also ich sehe, die Pittsburgh Steelers sind immer irgendwie kompetitiv und es ist echt, echt schwierig, dort einen Deal irgendwo auszumachen, wo man sagen kann, ja, das passt und da haben wir jetzt nicht krank überbezahlt oder sowas. Das wird wirklich, wirklich, wirklich interessant. Aber die Dolphins hätten zumindest die Möglichkeit, nochmal etwas zu machen. Und Free Agent technisch, ja, da sieht das Ganze auch ziemlich, ziemlich dünn aus, wenn man sich das so anguckt. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich davon unbedingt irgendwie mir holen wollen würde auf die Schnelle. Ich meine, DJ Humphries wäre noch da oder Vaitai, der hat bei den Lions letzte Saison gespielt, Donovan Smith, aber ich weiß halt auch nicht, was, die sind halt Spieler, die sind so um die 30. Ob da wirklich irgendwie noch was zu erwarten ist, weil ich weiß ja nicht, ob die alle überhaupt noch spielen. Das muss man sich auch nochmal angucken. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, wen man noch so holen könnte. Also, ich weiß es nicht. Die Dolphins probieren ja aktuell, wenn wir über Verletzungen sprechen, bei den Wide Receivern sind ja auch einige noch an der Sideline. Braxton Berrios, Jalen Waddle hat ja 2 Tage nicht trainiert. Da ist man auch aktiv geworden, hat einen Wide Receiver fürs Minimum, also Camp Buddy sozusagen unter Vertrag genommen. Also man ist da jetzt gar nicht so direkt, auch die Dolphins nicht, irgendwie direkt auf einem Kurs, wo man irgendwen teuer unter Vertrag nimmt. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe, wenn ich die Liste mir durchgeschaut habe, so, was für Spieler gäbe es noch und wollen wir wirklich da irgendwen bezahlen? Ich meine, wir könnten es nochmal mit Ryan Tannehill probieren, der ist Free Agent. Ja.
Als Guard.
Ja. Ja, wir spielen Dual Quarterback System, gar kein Problem. Aber ich meine, auch selbst Xavier Howard ist noch theoretisch zu haben. Aber Carl Lawson hast du ja auch schon ins Gespräch gebracht, Thilo. Und ich bin wirklich gespannt, was die Dolphins machen. Also ich habe nämlich gerade überhaupt kein Gefühl. Ich glaube auch, dass die Dolphins erst nach den Roster-Cuts wirklich irgendwas machen werden. Oder glaubt ihr, dass wir davor noch aktiv sein werden, Tobi?
Wenn keine größeren Verletzungen mehr kommen, nein.
Thilo, siehst du das ähnlich?
Mhm. Ich glaube auch. Also entweder passiert gar nichts oder es ist ja der berühmte Samstag vor Season-Start. Da ist, glaube ich, auch Tanzel damals getradet worden, dass das ein Datum ist, wo wir diesmal vielleicht aktiv werden, wenn bis dahin das Front Office bzw. der Trainerstab der Meinung ist, wir müssen was tun. Zeigt es mir im Moment aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das Gefühl, man ist zufrieden.
Ja, ich glaube, man ist halt nicht zufrieden, dass jetzt die Spieler ein bisschen so leicht lediert sind, aber ja, ich glaube auch, dass man zufrieden ist. Es ist, ich meine, wir sitzen hier seit schätzungsweise 3 Jahren und sagen das in jeder Offseason so ungefähr, dass man da doch vielleicht noch bitte was machen sollte, aber ja, also ich meine, es hat ja funktioniert die letzten beiden Jahre. Man ist in die Playoffs gekommen, hatte dann einmal gegen die Bills Pech, würde ich sagen, gegen die Chiefs, das würde ich sagen, war ein Spiel, was man jetzt nicht unbedingt hätte spielen sollen und naja, wissen wir alle, was passiert ist, aber es war ärgerlich, dass wir da keines dieser beiden Spiele gewonnen haben, aber ja, man hat sich souverän für die Playoffs qualifiziert und das in der AFC. Also viel mehr kann man da gar nicht dann auch irgendwie sich wünschen. Und die Dolphins haben klar gezeigt, wo sie die Präferenzen legen oder die Prioritäten legen. Und dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, wollt ihr nicht vielleicht doch noch, bitte, und am Ende machen sie es doch nicht. Ich glaube, so war es die letzten Jahre und es würde mich überraschen, wenn es dieses Jahr auf einmal anders ist. Aber darüber werden wir euch natürlich auch in Kenntnis setzen, wenn was passiert. Und wenn was passiert, wir stehen ja quasi vor der Preseason. Also die Folge kommt ja am Freitag raus und in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr nachts ist das erste Preseason-Spiel der Dolphins gegen die Atlanta Falcons. Grundsätzlich haben die Dolphins und die Falcons Joint Practices. Das ist eigentlich ganz cool, weil man spielt mal gegen andere Spieler. Das ist sehr, sehr schön. Und wo wir gerade über Joint Practice sprechen, es gibt auch immer so die ein oder andere Keilerei. Ja, also dass sich dann irgendwelche Spieler miteinander anlegen und dann gibt's eine kleine Boxerei. Das ging zum Beispiel bei den Detroit Lions und den New York Giants so weit, dass beide Franchises zu einer Strafe von 200.000 US-Dollar bestraft wurden. Ich glaube, dass der Satz jetzt nicht ganz korrekt zusammengebaut wurde, aber ihr wisst, was ich sagen will. Das ist schon, 200.000 US-Dollar ist schon happig. Und was dazu natürlich auch noch kommt, war eine Rüge der NFL, weil man will natürlich, dass auch man dort steht und sagt, hey, wir haben einen Code of Conduct sozusagen und der gilt auch für Joint Practices und hört auf, euch zu boxen. Aber es gibt eigentlich kaum ein Joint Practice, wo es nicht ein, zweimal zu Keilereien kommt und auch bei den Dolphins gegen die Falcons. Ich glaube, es gab 3 kleinere Brawls oder Schubsereien, wenn ich das richtig gesehen habe oder auch richtig gelesen habe. Tobi, was ist denn so bei den Joint Practices passiert? Was war so dein Eindruck? Kannst du uns da irgendwas zu sagen?
Naja, also Chop Robinson wollte einmal dem Quarterback guten Tag sagen und die O-Line der Atlanta Falcons wollte ihrer Rolle als Beschützer im Nichts nahestehen. Da sind sie dann alle auf ihn losgegangen. Es gab ein bisschen Schubsereien und war jetzt aber nicht so schlimm, wie man das in den letzten Jahren schon gesehen hat. Wie du sagst, das gehört offensichtlich dazu. Jeder kämpft um die Plätze in den 53er-Kadern. jeder will so sein Statement machen und jeder will so zeigen, so Freundchen, gut, bis hierhin und nicht weiter. Von daher alles halb so wild. Generell, die Offense funktioniert ganz gut. Die Center hatten am Anfang mal wieder ein paar Snap-Issues. Das ist jetzt besser geworden. Die langen Dinger von Tua auf Hill funktionieren auch gegen die Secondary der Atlanta Falcons relativ gut. Also von daher, so im Allgemeinen gesehen, nichts, wo ich sagen müsste, das wäre herausragend gut oder herausragend schlecht gewesen, aber da muss man sich ja in der Preseason sowieso immer zurückhalten. Wenn dann ohne großen Gegnerdruck ein Quarterback den Ball über 40 Yards an seinen Receiver anbringt, ja toll, dafür wird er ja auch super gut bezahlt. Also das sollte er schon hinkriegen. Ich bin da ab von negativen Emotionen, so wie das bei den Eagles jetzt probiert wird, weil die Defense nicht so wirklich noch nicht so läuft, oder wenn dann die Offense ein bisschen struggelt, ja mein Gott, dafür ist es Training, dafür üben sie es, wichtig ist in 3 Wochen. Was man aber sagen kann, und da hilft uns dann schon mal ein erster Blick auf das Death Chart, was du angesprochen hast, und da könnte man ja auch morgen Nacht in den Spielen drauf achten. Wir haben so 1-2 Spieler, von denen man sagen kann, die haben bis jetzt das Trainingscamp gewonnen und die sind in der Hierarchie der Spieler so weit nach vorne gespült worden, dass sie tatsächlich gute Chancen haben, das 53er Roster zu erreichen, was man vorher vielleicht auch nicht so gedacht hat. In erster Linie, und das geht durch alle Medien, reden wir da von Linebacker Quinton Bell. Den Namen wird sicherlich vorher nicht jeder gehört haben und kann sicherlich auch nicht jeder was mit ihm anfangen, aber er hat es inzwischen sogar so weit geschafft, dass der 28-Jährige im Depth Chart an einer der beiden Outline-Backer-Positionen an Position 1 gerankt ist. Gut, das ist nur vor Cam Brown, aber den haben wir immerhin auch schön verpflichtet, und Quinton Bell hat jetzt noch nicht so die Erfahrung in der Liga. Das heißt, es ist ein besserer Journeyman, aber der scheint seine Chance, die ihm die Miami Dolphins gegeben haben, tatsächlich genutzt zu haben. Wenn man mal das Ganze zusammenfasst, der junge Mann hat keine 10 Spiele in der NFL gespielt. Von daher, das ist schon überraschend, dass der so weit vorne platziert ist. Und auf den sollte man morgen Nacht auf jeden Fall ein Auge legen, ob er die Möglichkeiten auch in so einem Preseason-Game für sich nutzen kann.
Okay. Thilo, grundsätzlich, Tobi ist schon ein bisschen vorangeprescht, aber ich würde ganz gerne deine grundsätzliche Einstellung zu so Joint Practices mal hören. Was hältst du davon? Sinnvoll, oder sagst du, eigentlich kann man sich das schenken?
Nee, ich glaube, das ist absolut sinnvoll. Klar, diese Keilereien, das ist immer das, was so durch Social Media geht, aber man wird ja auch irgendwann betriebsblind, wenn man immer nur gegen die gleichen Nasen trainiert, und im Fußball macht man Testspiele. Die Preseason sind zwar auch Testspiele, aber mehr irgendwie dann Testspiele für die zweite, dritte, vierte Garde, und diese Joint Practices sind da, glaube ich, eine sehr gute Abwechslung und auch ein sehr guter Anlass, einfach mal rauszukommen und irgendwie andere Luft zu schnuppern und mal gegen andere Leute zu trainieren, gerade an den Lines oder auch die Corner, Receiver. Das ist einfach gut, wenn man da mal gegen jemand anders trainiert. Das ist schon eine gute Sache. Klar, diese Prügeleien da, das ist Quatsch, aber wenn es im Rahmen bleibt, ich glaube, das liegt einfach auch gerade an dem Sport, da passiert das halt, ne? Also, das finde ich ist eine gute Sache, und ich glaube, das sehen auch weite Teile der NFL so, sonst würden das so viele Teams nicht so konstant machen, auch gegen mehrere. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine gute Sache, ja.
Wunderbar, ja. Und für die Dolphins jetzt, also man kann dem einen oder anderen Beatwriter da einfach mal reinfolgen und die berichten dann auch davon. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, zu dem Joint Practice mit den Falcons viel auf und ab. Manche Sachen waren gut, manche Sachen waren nicht so gut. Die Quarterback allgemein brauchen wohl noch ein bisschen Zeit von dem, was man so gehört hat. Das funktioniert noch alles nicht so weit. Das ist für mich aber auch, Tobi, du hast es schon gesagt, es ist halt Preseason, mein Gott, wir sind noch einen Monat weg, tatsächlich genau einen Monat bis zum ersten Saisonspiel. Und dementsprechend, ja, ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Da muss man jetzt auch nicht gleich panisch werden, so, oh mein Gott, was passiert da und wieso wird der und der von dem und dem geschlagen? Ja, mei, es passiert nun mal. Kommen wir dann zum Preseason-Spiel. Ich habe gesagt schon, es ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. In der Nacht spielen die Dolphins gegen die Atlanta Falcons. Thilo, erste Frage, wirst du dir das live reinziehen? Und zweite Frage, wenn, egal ob du es live oder irgendwie Real-Life schaust, worauf achtest du bei so Preseason-Games und was sind deine Erwartungen?
Keine Erwartungen, ich werde es weder live schauen, noch werde ich es Real-Life schauen. Ich werde mir die Zusammenfassung angucken, irgendwann am Samstag. Tatsächlich, ich habe Freitag auf Samstag um 1 Uhr nachts noch anderes zu tun. Das gucke ich mir live nicht an. Und am Samstag vielleicht die kleine Wiederholung. Also ich ziehe da nicht so viel draus. Es ist Preseason. Und wenn man richtig Bock hat auf Football, kann ich das verstehen. Aber im Moment ist es so, aus dem Spiel, da erwarte ich einfach nicht so viel. Also vielleicht kommen wir dann gegen Ende der Woche zu Spiel 3. Wird es ja manchmal so ein bisschen interessanter, dass dann die Starter mal vielleicht mal einen Quarter kriegen oder nur ein paar Spielzüge. Aber da wird nicht so viel passieren. Und ich erinnere an den Skylar Thompson Off-Season-Hype von, war es vor 2 Jahren, wo die halbe Dolphins-Bubble geschrieben hat, wir haben hier einen Quarterback, der Tour Konkurrenz machen kann. Ja, oder jedes Jahr. Ja, genau.
Hallo?
Ja, okay. Das ist halt einfach ein anderes Niveau, das ist eine andere Liga. Das hat mit NFL-Football noch nicht viel zu tun.
Ja, aber vor allem, Mike White hat ein paar geile Bälle geworfen jetzt im Joint Practice, also da darf man schon gespannt sein. Ja? Nein, also das nicht. Für mich ist das immer eigentlich ganz interessant, weil man hat gerade bei den Rookies ja immer schon mal so eine erste Idee, okay, wo geht das hin? Ne? Cam Smith übrigens, ärgerlich, hat sich schon wieder verletzt. Also boah, das tut mir auch so ein bisschen im Bauch weh. Also ich weiß nicht, was wir da noch erwarten können. Aber auf der gleichen Seite des Balls, Channing Tindall trainiert, hat 1-2 gute Aktionen gehabt im Joint Practice. Ja, bei denen bin ich auf jeden Fall gespannt, was der für Spielzeit bekommen wird. Und darüber hinaus, ich bleibe jetzt einfach bei der Defense, wo ich so ein bisschen drauf achte. Mohamed Kamara, ich denke, der wird einige Snaps bekommen. Das ist der Edge Defender, den wir gedraftet haben in der 5. Runde. Ich glaube, der wird sich zeigen müssen und auch wollen, weil Thilo, du hast es vorhin schon gesagt, wir wissen nicht, wann Jalen Phillips und Chubb bei 100% sind. Ich denke, es wird früher sein als Woche 4, aber gut, wir sind hier alle keine Mediziner. Dementsprechend ist das aber, es gibt einen Graubereich, deswegen schauen wir mal. Da bin ich gespannt drauf. Isaiah Johnson, der Cornerback von Syracuse, undrafted free agent, könnte wirklich interessant sein. Und auf der Defense-Seite, ich bin gespannt, wie Ethan Bonner spielt. Das ist unser Cornerback, der hat letzte Saison auch schon ein paar Snaps bekommen, sah dort nicht so schlecht aus. Das ist ein undrafted free agent von Stanford und der sah bei den Joint Practices auch nicht unbedingt schlecht aus. Ich bin wirklich gespannt, ob das so der nächste Kader Kuhu Nick Needham wird, wo wir einfach jemanden als undrafted free agent Cornerback holen und zack, geht durch die Decke und natürlich werde ich auch auf Storm Duck schauen. Ja, die stürmische Ente oder die Sturmente war ein anderer Cornerback, der hat bei Louisville gespielt. Kommen wir zur Offense. Wo achte ich persönlich da drauf, wenn ich mir da was anschaue? Mensch, Thilo, er muss mich ja nicht gleich so erschrecken.
Entschuldigung, ja. Das ist dumm, wenn man das Handy nicht auf leise hat, ne? Der Klassiker. Also,
da kriegt Thilo gleich Anrufe, wenn ich hier geheim.
Micho schreibt einen Elternbrief.
gibt's einen blauen Brief einfach nach Hause.
Ja, ein Tadel. Einen blauen Brief gibt es nicht mehr. Es gibt einen Tadel und ein Fehlverhalten. Das könnt ihr euch aussuchen.
Ah, okay. Es gibt keine blauen Briefe mehr?
Ja, die sind aber Versetzungen. Also Versetzung ist ja so nicht gefährdet, oder?
Nee, nee. Also wir sind ja auch am Anfang vom Schuljahr.
Ja, genau.
Das Schuljahr hat offiziell letzte Woche angefangen und die Schule in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel geht erst in 14 Tagen wieder los. Also
ja, frag mal die
ganz in Ruhe.
Aber apropos Einschulung. Mensch. Auf jeden Fall. Wo achte ich in der Offense drauf? Logischerweise. Ich bin gespannt. Patrick Paul. Wird er spielen? Was wird er machen? Jalen Wright, der wird wahrscheinlich die ein oder andere Situation bekommen als Running Back. Das wird interessant sein. Malik Washington hat beeindruckt im Training, auch im Joint Practice. Da erwarte ich schon, dass der einige Snaps sehen wird und Targets auch bekommt. Und ansonsten, ich bin gespannt auf die O-Line. Einfach wirklich, wer bekommt da Snaps und wie sieht das gegen welche Garde gegen die Falcons aus? Ja, also das wird eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und in der Offense werde ich auch dieses Mal auf die Tight Ends so ein bisschen achten, weil das ja bei uns so ein, ich sag mal, Schwachpunkt oder nicht existenter Punkt ist. Ich meine, Jonnu Smith haben wir geholt, okay. Aber dahinter ist halt immer noch die Frage, was passiert. Ja, also na klar haben wir dort auch noch unseren Durham Smythe, aber wie wird Hayden Rookie von den Badgers, wird er spielen? Wie viel Snaps wird er bekommen? Wie sieht das Ganze aus? Und Tanner Connor, das dürfte interessant sein. Also aus meiner Sicht zumindest. Das sind so Sachen, wo ich dann drauf gucke, gar nicht unbedingt, oh mein Gott, was machen die, sondern wie ist der Workload? Weil daraus kann man auch immer schon mal so ein bisschen was ablesen und wie werden die Spieler eingesetzt? Natürlich, das muss man auch sagen, das ist eine Basic-Geschichte, die dort abgerufen wird. Ja, wir werden keine Hinweise auf irgendeinen Teil der Offense bekommen. Aber die individuellen Geschichten, die individuellen Leistungen, das gerade von den jungen Spielern kann man sich angucken und dann bekommt man ein Gefühl dafür, woran die noch arbeiten sollten oder wie weit die Spieler von der NFL, vom Starting-Kaliber NFL weg sind. Das sind so Sachen, wo ich dann immer drauf gucke. Einen großen Mehrwert für Starting-Spieler werden wir in den ersten beiden Spielen vermutlich null haben. Vielleicht im dritten Spiel, aber auch das ist ja deutlich weniger geworden. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber über die letzten so 5 Jahre sind die Starter ja auch immer und immer weniger eingesetzt worden. Und ja, also das ist ja was, wo man auch eine Entwicklung gesehen hat, wo man sagen muss, ja, Preseason ist vielleicht gar nicht so relevant, wenn man Joint Practices hat, die ja ein bisschen mehr geworden sind. Deswegen werden die Starter einfach noch weniger eingesetzt, weil je weniger Snaps, desto weniger die Gefahr, dass man sich vor der Saison schon verletzt. Und das von meiner Seite aus. Tobi, willst du dir das denn anschauen? Und worauf achtest du so bei Preseason-Spielen?
Ja, entschuldige, ich war eben von, wie hießen sie nochmal, Elas Wickler abgelenkt. Das sind unsere Beachvolleyballer. Aber generell achte ich darauf, wer spielt wie viel oder wer spielt wie wenig. Ob ich es mir tatsächlich live angucke, weiß ich noch nicht. Ich muss Samstagmorgen relativ früh los, weil der e.V. sein Sommerfest in Leipzig veranstaltet. Von daher, ich glaube, ich werde um 8 Uhr abgeholt oder so. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mir das live angucke. Aber wie gesagt, du hast es im Großen und Ganzen schon gesagt. Workload, wer in der zweiten Halbzeit spielt, hat eh nur eine geringe Chance aufs Roster, um es mal so zu sagen. Was mich tatsächlich interessiert, du hast die O-Line angesprochen, um den Namen auch mal hier in den Raum zu werfen. Ich bin mal darauf gespannt, was erstens Byron Matos kann, der ja bis vor 2 Jahren überhaupt noch kein Football gespielt hat, sondern einfach nur groß und riesig sein soll, der ja auch nicht unter die 90 Spieler im Roster zählt, weil er irgendwie ein International Player aus, ach, keine Ahnung, ich glaube Costa Rica oder sowas ist. Von daher, Auf den bin ich gespannt. Dann hat man ja Jody Fortson relativ mit relativ vielen Vorschusslorbeeren aus der Free Agency geholt als Tight End. Da bin ich gespannt, ob der eine Chance aufs Roster haben könnte. Ja, und ansonsten hast du die wichtigen Namen eigentlich schon genannt. Ich guck mir die Rookies an. Von den Startern wird man nicht wirklich viel sehen, denke ich.
Ja, es würde mich überraschen, wenn wir da wirklich groß irgendwelche Sachen sehen. Und ja, er ist 2022 als Walk-On zu den South Florida Bulls gegangen, hat dort erst Defensive Lineman gespielt, Special Teams und ist dann während der Saison zum Offensive Lineman geworden. Also da darf man schauen, der ganz, also die Daten dazu, 2 Meter 1 groß, 2 Meter 01 und 142 Kilo schwer. Also das ist schon massiv. Und auf solche Spieler kann man sich dann eben mal freuen. Und er ist eben Spieler im International Player Pathway Program, weil er aus der Dominikanischen Republik kommt.
Genau. Danke.
Kein Problem. Dafür sind wir ja hier. Gut. Ja, aktuell weiß ich nicht. Gibt's noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen oder sprechen sollten?
Wir können ja schon mal anteasen, dass wir wieder Fantasy spielen. Ja. Sleeper, auf Sleeper geht's weiter. Wir haben aktuell eine Liga. Da ist auf jeden Fall schon ein Platz frei und eventuell mehr. Und sollten sich viele Zuhörenden melden, dann wäre ich auch gerne bereit, eine zweite Liga noch aufzumachen, wo ich mich drum kümmern würde. Wir haben da jetzt gar nicht drüber gesprochen, deswegen würde ich das mal so spontan machen. Wer da Interesse hat, der würde ich sagen, schreibt einfach dem Twitter-Account. Oder wenn man Twitter nicht hat, von mir aus unter Spotify oder auf anderen Kanälen irgendwie, kommt das schon an uns ran. Und dann können wir gerne in der Community ein bisschen zusammen Fantasy-Football spielen.
Genau, das haben wir nämlich auch noch. Ansonsten wüsste ich gerade nichts. Ich gucke nebenbei nur den Live-Ticker von Olympia und sehe, dass die deutschen Basketballer...
Die verlieren gerade, ja.
Ja. Wird das so ein Finish wie bei den Handballern?
Ja, ich glaube, 6 Punkte in 1,35. Naja, warten wir es ab, wir hoffen es.
Es ist Basketball, da kann einiges passieren.
Ja, habt ihr, ich meine, es ist Olympia, wir haben letzte Woche auch ein bisschen Olympia-Talk gemacht. Habt ihr es mit den Handballern gesehen?
Ja, na klar.
Nicht live, real life tatsächlich, weil ich im Dienst war.
ich hatte das hier laufen und ich stand und ich so, was passiert hier gerade? Das war ja absurd verrückt. Das war ja wirklich absurd verrückt. Das habe ich ja, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Das war, also von der Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist das vermutlich ungefähr so wie der Dolphins Touchdown gegen die Patriots, wo die Zeit runtergelaufen war.
Naja, das war klar, dass das...
Gut.
Nein, schon klar.
Na, Olympia ist schon Wahnsinn. Das ist schon cool, sowas, dass sowas passiert. Aber ja, das war schon ein Moment, der war... Da hätte, glaube ich, niemand damit gerechnet. Das konnte man ja auch nicht mitrechnen. Wir hoffen jetzt erstmal, dass noch ein zweites Wunder passiert und wir die Holländer schlagen. Aber mal gucken.
Schauen wir mal. Nee. Auf jeden Fall.
Gleich ist ja auch noch Hockey und von
daher. Es läuft schon. Du hast schon eine Hälfte, ein Viertel verpasst, Tobi.
Ich kann nicht podcasten und 3 Screens gleichzeitig im Auge behalten. Ja,
der Trend geht zum dritten Screen, habe ich gehört. Aber gut, damit haben wir es auf jeden Fall geschafft. Wenn ihr Fragen habt, grundsätzlich, das wollte ich noch sagen. Wir werden in den kommenden beiden Wochen über die Offense und die Defense Roster Predictions sprechen. Danach natürlich wieder Bold Predictions und wie die Saison so verlaufen wird. Darüber reden wir wieder. Und dann in 4 Wochen haben wir vermutlich wieder die Jungs oder ein oder zwei oder ich weiß nicht wie viele Jungs vom Teal Talk zu Gast. Da müssen wir drüber sprechen. Ich hau das ja einfach so raus, weil dann ist es die Woche vor dem ersten Saisonspiel. Und das erste Saisonspiel spielen wir gegen die Jacksonville Jaguars. Deswegen die Jungs vom Teal Talk. Hört da auch schon mal gerne rein. Hört grundsätzlich gerne in irgendwelche Podcasts rein, die über die Dolphins sprechen oder auch grundsätzlich zur NFL. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft. ja, es ist nur alles ein bisschen kurz, weil es ist noch nicht so viel passiert, aber es wird so langsam und langsam kribbelt es auch wieder in den überall, ja, in den Fingern, dass es wieder losgeht. Ich freue mich drauf, wenn die Saison gestartet ist. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.